Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Katja Scherer, guten Tag. Noch sind die Tage schön warm, die meisten. Der Sommer klingt gerade erst aus, aber allzu lange dauert es nicht mehr, bis in Deutschland wieder die Heizperiode beginnt. Deutsche Gasspeicherbetreiber, die haben heute noch mal eindringlich davor gewarnt, dass die Gasspeicher nur rund zur Hälfte gefüllt sind und dass sich das Zeitfenster, um sie rechtzeitig aufzufüllen, rasch schließt. Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Und wir schalten nach Potsdam. Dort findet heute der Ostdeutsche Unternehmertag statt. Und unser Korrespondent Christoph Richter berichtet, wie die Wahl in Sachsen-Anhalt diskutiert wird. Zuerst aber blicken wir nach Berlin. Finanzminister Lars Klingbeil hat heute Vormittag den Entwurf für das Haushaltsgesetz 2027 im Bundestag vorgestellt und auch den Finanzplan des Bundes bis 2030. Der Bundestag wird bis Freitag darüber beraten und die Vorlagen dann an den Haushaltsausschuss überweisen. Unser Hauptstadtkorrespondent Jörg Münchenberg berichtet, wie die Diskussion vor Ort angelaufen ist.
Es war heute der Versuch einer Mutmacherrede von Finanzminister Lars Klingbeil, SPD, wohl auch als Reaktion auf den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt am zurückliegenden Wochenende. Deutschland, so der Finanzminister, sei trotz aller Probleme auf einem guten Weg.
Vertrauen entsteht nicht dadurch, dass Politik den Menschen sagt, sei zuversichtlich. Vertrauen entsteht, wenn sich tatsächlich etwas verändert, wenn die Brücke wieder steht, wenn der Zug wieder pünktlich fährt, wenn die Schule saniert ist, wenn der Arbeitsplatz wieder sicher ist, wenn die Menschen spüren, dieses Land kriegt es hin. Und genau darum geht es bei unserem Haushalt. Wir bauen, wir reformieren, wir machen Deutschland sicherer. Deutschland hat allen Grund, an seine eigene Stärke zu glauben.
555 Milliarden Euro umfasst der Etat, fast 6% mehr als in diesem Jahr. Die Investitionen liegen bei fast 120 Milliarden. Gleichzeitig steigt aber auch die Neuverschuldung rasant an. Rechnet man Kernhaushalt, die neuen Kredite aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität und die Ausgaben für die Bundeswehr zusammen, dann liegt die Neuverschuldung bei über 200 Milliarden Euro. Nicht schön, aber notwendig, meint dazu der Finanzminister.
Ich will das hier sehr klar sagen. Die schwarze Null wurde zu einem Fetisch, als wir wegen der Zinsen, die fast bei Null lagen, hätten investieren können. Das haben wir verschlafen, aber diese Regierung holt das heute auf, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Doch selbst der Koalitionspartner sieht hier Korrekturbedarf. Matthias Mittelberg etwa, immerhin Fraktionsvize, meinte heute, ja, es sei gut, so viel zu investieren, aber letztlich werde zu wenig gespart.
Dass wir bei 640 Milliarden Ausgaben über alle Haushalte, Sondervermögen, Bereichsausnahme hinweg 204 Milliarden nur über neue Kredite finanzieren, das ist ein Sachverhalt, der wirklich ernst zu nehmen ist. 32% Kreditfinanzierungsrate dürfen kein Dauerzustand sein.
Selbst der Bundesrechnungshof hatte die hohe Schuldenlast kritisiert. Eine Steilvorlage auch für Michael Espendiller, den haushaltspolitischen Sprecher der AfD, der heute vor den Folgen dieser Schuldenpolitik warnte.
In diesem Entwurf stehen 41 Milliarden Euro alleine für die Zinsen. Das ist mehr, als die Ministerien für Gesundheit, Bildung, Familie, Wirtschaft, Justiz, Digitales und Umwelt zusammen zur Verfügung haben. 6 Ministerien, die wir nur für die Zinsen ausgeben.
Sebastian Schäfer von den Grünen wiederum hielt der Koalition Buchungstricks vor. Die Investitionsquote sei in Wirklichkeit viel niedriger als angegeben. Zugleich werde bei den Falschen gespart.
Beim Wohngeld soll gekürzt werden. Beim Elterngeld, der Kindersofortzuschlag, 25 Euro im Monat für die Kinder, die in den allerärmsten Familien groß werden. Der soll ersatzlos gestrichen werden.
Dietmar Bartsch von der Linkspartei meinte wiederum in Richtung Regierungsbank, er sei kein Gegner von Investitionen, aber 1 Billion Euro Schulden sei schlicht Wahnsinn.
Der Bundestag diskutiert das Haushaltsgesetz 2027. Jörg Münchenberg hat den Auftakt begleitet. Und während im Bundestag über die Ausgaben fürs nächste Jahr gesprochen wird, lohnt sich ein Blick auf die Fragen, wie und wofür die Bundesregierung im laufenden Jahr Geld ausgegeben hat. Das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und die Umweltorganisation WWF haben nachgerechnet, wie viel der Bund in die Zukunft investiert hat, also in Bildung, Forschung sowie den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Und es gibt eine gute und eine weniger gute Nachricht, berichtet Katharina Thoms.
So viel wie noch nie hat der Bund in diesem Jahr in Zukunftsthemen investiert. 140 Milliarden Euro, das haben WWF und das Mannheimer Forschungszentrum ZEW errechnet. Fast ein Viertel des Haushalts 2026 beträgt die von Ihnen bestimmte Zukunftsquote.
Das ist unsere Erweiterung der Zukunftsquote konzeptionell, dass wir neben dem Sachkapital einbeziehen, die Frage, welche Budgets zahlen ein auf Bildung, Humankapital, auf Erhalt, Mehrung des Naturkapitals und dann das technische Wissen. Weil Zukunftsfähigkeit, das so auf einen Slogan gebracht, ist mehr als Beton.
Sagt Friedrich Heinemann vom ZEW. Also eigentlich gute Nachrichten, dass so viel Geld in Zukunftsbereiche wie Bildung, Forschung und Klimaschutz fließe. Doch immer mehr werde aus dem Sondervermögen, also aus Schulden finanziert, so der Wirtschaftswissenschaftler Heinemann vom ZEW.
Die Party ist relativ schnell zu Ende, die aus diesem Sondervermögen finanziert wird. Und wenn die Zukunftsausgaben des Bundes insgesamt steigen und das vor allem von Sondervermögen getragen wird, dann heißt das für den Kernhaushalt eine kritische Entwicklung. Mein Befund ist eigentlich ein Paradox, dass die Schuldenbremsenreform eigentlich die Zukunftsorientierung des Bundeshaushalts stärken sollte. Sie bewirkt eigentlich mittel- und langfristig vielleicht das Gegenteil, weil der Kernhaushalt immer gegenwartsorientierter wird.
Es fehle damit an dauerhaften und langfristigen Investitionen, sagt auch WWF-Vorständin Heike Vesper. So wichtig das Sondervermögen gerade für den Klimaschutz sei, es ist eben auch befristet.
Was passiert denn, wenn das Sondervermögen ausläuft? Dass diese Unsicherheit in der Planung dazu führt, dass Investitionen zurückgehalten werden. Und das ist nicht nur in der Wirtschaft so, sondern das ist natürlich auch für Haushalte so. Also diese klaren Signale aus der Politik für Planungssicherheit, die sind super wichtig und die werden dringend gebraucht.
Wie wichtig langfristige Investitionen in Klima- und Naturschutz seien, das habe auch der zu Ende gehende Sommer gezeigt. 2026 war ein Warnsignal, sagt Heike Vesper vom WWF.
Was wir dieses Jahr gesehen haben, waren Ernteausfälle, wir hatten Produktionsunterbrechungen, wir haben eine starke Belastung für die Infrastruktur und natürlich auch für die Gesundheit. Das hat Menschenleben gekostet und es kostet aber auch die Wirtschaft.
Bis zu 42 Milliarden Euro Schaden habe dieser Dürre- und Hitzesommer verursacht. Das ergab zuletzt eine Studie im Auftrag von Greenpeace. Umso wichtiger eine schnelle Transformation der Wirtschaft, ein Umstieg auf erneuerbare Energien. Neben WWF und ZEW kritisiert deshalb ein ganzes Bündnis aus Umwelt- und Sozialverbänden, dass im aktuellen Haushaltsentwurf ausgerechnet das Geld aus dem CO2-Emissionshandel zweckentfremdet werden soll und mindestens 2,7 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds für andere Haushaltsposten verwendet werden sollen. Die übrigen rund 35 Milliarden Euro aus dem Fonds würden zu einem großen Teil auch eher für kurzfristige Vorhaben ausgegeben und wenig Klimaschutzwirkung entfalten, sagt Heike Vesper vom WWF.
Und wir sehen hier eine wahnsinnig beunruhigende Entwicklung, dass sich diese Quote, die eben nicht in die Zukunft investiert wird, in 2027 noch zuspitzen wird. Denn im Entwurf des Bundeshaushaltes für 2027, dem ist zu entnehmen, dass die Entlastung bei Energiekosten der größte Posten innerhalb dieses KTFs sein wird.
Das Geld aus dem Klima- und Transformationsfonds so auszugeben, helfe aber eben nur kurzfristig der Industrie. Für die dringend nötige langfristige Transformation bringe das nichts.
Die Zukunftsorientierung des Bundeshaushalts erreicht einen neuen Höchststand, aber nur durch das Sondervermögen, berichtet Katharina Thoms. Blicken wir auf den Energiesektor. Noch ist die Heizsaison fern, aber sie kommt immer schneller, als man so denkt. Und der Iran-Konflikt sorgt aktuell weiter für hohe Preise bei fossiler Energie. Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs, die hat ihre Ölpreisprognose angehoben, weil sie nach wie vor Risiken für die Schifffahrt in der Region sieht. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Samir Ibrahim. Er ist uns aus unserem Frankfurter Börsenstudio zugeschaltet. Herr Ibrahim, was genau erwartet die Investmentbank bei der Ölpreisentwicklung?
Ja, zunächst einmal Ölpreise jenseits der Marke von 80 US-Dollar noch in diesem Jahr, im nächsten Jahr nur einen leichten Rückgang. Und sie sieht eben in der Tat eine Blockade der Straße von Hormuz bis weit ins nächste Jahr. Und da sieht sie die Sache natürlich etwas anders als der US-Präsident. Heute aktuell die Nordseesorte Brent bei 99 US-Dollar. Und das ist so eine Marke, das wird am Markt schon als Alarmsignal verstanden.
Schauen wir auf den Gasmarkt. Auch da sind die Folgen des Krieges spürbar. spürbar. Die deutschen Gasspeicher, die sind aktuell nur rund zur Hälfte gefüllt, weil die deutschen Gasspeicherkunden relativ wenig Gas zukaufen. Die Initiative Energien speichern, das ist ein Zusammenschluss von den Betreibern deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher, die hat heute nochmal gewarnt, das wird alles ziemlich knapp. Was sind denn genau die Risiken?
Ja, das größte Risiko ist vor allem, dass das alles eben eine teure Angelegenheit wird, wenn wir mehr Gas verbrauchen, sprich einen kalten Winter haben. LNG ist teuer, die Konkurrenz ist groß. Und da wollen wir mal in die Details gehen. Stefan Kemper ist zu uns gekommen von der BNP Paribas, ist dort Marktexperte, beobachtet eben auch die Zusammenhänge und Mechanismen an den Finanzmärkten. Das wollen wir jetzt auch mal so ein bisschen auseinanderklamüsern, weil ganz so schnell zu verstehen ist das ja nicht. Also Gas ist teurer, die Kriege sind schuld, das wissen wir ja nun alles. Was macht den Einkauf und eben auch das Einlagern aber aktuell so besonders unattraktiv, dass es halt nicht getan wird?
Da setzt der Markt ein ganz klares Preissignal. Es ist im Augenblick für Gasproduzenten viel attraktiver, jetzt Gas sofort zu verkaufen, als Gas erstmal einzulagern. Es gibt an der Börse den sogenannten Winter-Sommer-Spread, also der misst die Kursdifferenz für Gas, wenn sie es jetzt sofort verkaufen oder wenn sie es quasi über einen Future erst im Sommer verkaufen. Bis dahin müssen sie es ja lagern. Aktuell bekommen sie rund 75 Euro für eine Megawattstunde Gas. Im Sommer, also wenn man auf den nächsten Mai guckt, nur 51. Das heißt, es macht aus rein wirtschaftlichen Gründen für Gasproduzenten überhaupt keinen Sinn, irgendwas zu speichern, sondern man sollte eigentlich jetzt so schnell wie möglich, so viel wie möglich verkaufen.
Ministerin Reiche sieht ja auch keine Mangellage und im Wirtschaftsministerium verweist man eben auf die Möglichkeit, bei Bedarf flüssig Gas zu kaufen. Das ist aber ja wohl nicht ganz unproblematisch. Wo liegt das Problem?
Ja, das klingt sehr einfach, ist aber in der Realität dann doch ein bisschen komplizierter, denn rund 20% des globalen Flüssiggasangebotes kommen aus Katar, müssten durch die Straße von Hormuz. Wir haben gerade im Beitrag ja auch schon gehört, da haben wir weiterhin Blockaden. Da kommt letzten Endes kommen keine Schiffe oder kaum Schiffe durch. Die Anlagen sind teilweise zerstört. Und da kommt dann Asien ins Spiel. Europa kauft einen Großteil seines Gases aus Norwegen und aus den USA. Asien kauft traditionell aus Katar. Rund 80-90% der Importe von Asien kommen halt aus dieser Region. Wenn Asien jetzt in Katar nicht zukaufen kann, müssen die natürlich das Gas woanders herbekommen. Das heißt, die gehen dann jetzt an zum Beispiel Lieferanten in die USA oder an andere Lieferanten und versuchen da dann quasi die Gaslieferung, die ursprünglich auch mal für Europa bestimmt waren, abzukaufen. Und wir haben wirklich Bilder gesehen, kurz vor der Hafeneinfahrt Antwerpen, Rotterdam, haben die Tanker umgedreht und sind nach Asien gefahren, weil die Asiaten einfach mehr Geld bezahlt haben. Hintergrund ist, nur so 2/3 der europäischen Gaslieferungen sind über langfristige Verträge wirklich fest zugesagt. Den Rest muss man am freien Markt einfach dazu kaufen. Und da gilt dann halt nun mal auch das Gesetz des Marktes. Wer den höchsten Preis bezahlt, der bekommt halt dann die Ware.
Das heißt, wir müssen richtig drauflegen, damit wir keine kalten Wohnungen haben?
Wir werden höchstwahrscheinlich weiter zukaufen. Also wir müssen weiter zukaufen, das ist überhaupt gar keine Frage. Und auf dem aktuellen Preisniveau wird es höchstwahrscheinlich nicht reichen. Das spielt sicherlich auch ein Stück weit El Niño, also dieses Klimaphänomen, eine Rolle. Denn das sorgt einerseits dafür, dass es in Asien sehr warm ist. Das heißt, die schmeißen jetzt oder haben aktuell die Klimaanlagen extrem stark laufen und brauchen dafür mehr Strom. Und die haben dann in den Sommermonaten teilweise bis zu 9 oder sogar 10 Euro mehr pro Megawattstunde gezahlt in Gas. Da sind wir jetzt auf ungefähr Preisparität. Aber dass wir wirklich das Gas sicher nach Europa bekommen, gerade wenn wir einen kalten Winter bekommen sollten, da müssen wir wirklich noch eine Schippe drauflegen. Und vor allen Dingen ist hier auch dann irgendwann eine gewisse zeitliche Komponente. Denn das Gas muss ja dann irgendwann auch erstmal ankommen, also gerade wenn man es aus den USA verschiffen will.
Stefan Kepper von der BNP Paribas, herzlichen Dank.
Ja, danke auch aus Köln, Herr Ibrahim. Dann lassen Sie uns auf den Aktienmarkt schauen. Wie schlägt sich der DAX?
Ja, aktuell leichte Minus, 34 Punkte, verliert 0,1%. Damit der Stand jetzt 25.973 Punkte. Die gesunkenen Exportzahlen, die haben hier nicht wirklich überrascht. Was bremsend wirksam ist, das ist der Ölpreis.
Welche Unternehmen fallen heute auf?
Ja, da können wir in die zweite und dritte Reihe schauen. KION und Nordex kann man da sehen. Die haben beide eine Kaufempfehlung der Citigroup bekommen. KION mit einem Plus von 7%, Spitzenreiter im MDAX, Nordex plus 1,5%. Auffällig auch Hornbach, der Baumarkt, die Baumarktkette hat Zahlen vorgelegt. Das zweite Quartal sehr solide. Die Aktie springt im kleineren SDAX um 6% nach oben.
Auffällig auch Mistral, das ist ein Unternehmen aus Paris, ein KI-Vorzeigestartup in Europa. Die haben sich eine neue Finanzierungsrunde gesichert. Und bevor wir darüber sprechen, erstmal kurz die Details von Till Büker.
Das französische KI-Startup Mistral hat sich 3 Milliarden Euro gesichert. Es ist die größte Eigenkapitalfinanzierung, die ein europäisches Technologieunternehmen je erhalten hat. Das erst vor 3 Jahren gegründete Pariser Unternehmen Mistral wird nun mit mehr als 21 Milliarden Euro bewertet. Angeführt wird die Finanzierungsrunde vom südkoreanischen Konzern Samsung. Auch andere Schwergewichte wie der Chiphersteller Nvidia, der Finanzriese BlackRock oder der niederländische Halbleiterausrüster ASML zählen zu den Geldgebern. Mistral positioniert sich bewusst als europäischer Gegenentwurf zu US-Konzernen wie OpenAI, Google oder Anthropic. Während diese auf geschlossene Systeme setzen, setzt Mistral auf offene KI-Modelle. Das Prinzip: Unternehmen und Behörden in Europa sollen künstliche Intelligenz nutzen können, ohne sensible Daten oder die Kontrolle über ihre IT-Infrastruktur an US-Konzerne abzutreten. Das frische Kapital soll vor allem in Forschung an neuen Modellen fließen und die hohen Ausgaben für Rechenkapazitäten decken. Mistral ist nach eigenen Angaben bereits in 20 Ländern aktiv und arbeitet mit mehr als 125 Großkunden zusammen, darunter Airbus, ASML und die Großbank HSBC. Ein Aufholen gegenüber den US-Riesen bleibt trotzdem eine gewaltige Aufgabe. Allein OpenAI wurde zuletzt mit rund 852 Milliarden Dollar bewertet.
Herr Ibrahim, 3 Milliarden Euro, viel Geld, aber offenbar noch nicht genug. Was sagt uns das über Europas Tech-Sektor?
Ja, dass wir auf die USA nicht aufholen können, aber auch vielleicht nicht müssen, die Unternehmen in Europa suchen. Wir haben es ansatzweise gerade ja schon gehört. Sie suchen eher Anwendungen in den eigenen Prozessen mit Verlässlichkeit, mit Kontrolle. Da gibt es an den US-Tech-Konzernen zunehmend ja Zweifel.
Und dann blicken wir noch auf Anleihen, Euro und Gold.
Die Umlaufrendite gestiegen auf 3,35%, der Euro gesunken auf 1,1612 Dollar und auch der Goldpreis gibt nach auf 4.396 US-Dollar.
Einschätzungen von der Börse heute von Samir Ibrahim. In Potsdam findet heute der Ostdeutsche Unternehmertag statt. Das ist eines der wichtigsten Unternehmertreffen in den neuen Bundesländern. Offizielles Thema der Fachtagung ist die Transformation im Mittelstand, aber Gesprächsthema, ja, mit Nummer 1, das sind natürlich die Wahlergebnisse vom Wochenende in Sachsen-Anhalt. Und mein Kollege Christoph Richter, der ist heute in Potsdam vor Ort. Herr Richter, wie schauen die Unternehmen vom Ostdeutschen Unternehmertag auf das Wahlergebnis?
Die einen Unternehmer sehen in dem Ergebnis ein Alarmsignal für den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland. So nach dem Motto, wir haben Angst vor Abschottung. Andere schauen da gelassen auf das Ergebnis, sagen, noch ist ja kein AfD-Ministerpräsident gewählt, also mal abwarten und Tee trinken. Seitens der Verbände fürchtet man ein Klima, das Investitionen und Fachkräfte vertreiben könnte, weil das Wahlergebnis eben Auswirkungen auf ganz Ostdeutschland hat. Und für Brandenburgs CSU-Wirtschaftsministerin Martina Clement, die auch hier ist, sie sieht eine Zäsur, aber ihr bereitet auch die bevorstehende Wahl in Berlin auch Bauchschmerzen und sagt, wenn Linke regieren, käme es zu Enteignungen, die schädlich für die Wirtschaft seien. Also man kann schon sagen, man ist besorgt.
Ja, die Besorgnis, die können wir uns vielleicht noch mal genauer anschauen. Was genau sind die Befürchtungen?
Naja, dass die Unternehmen einen großen Bogen um Sachsen-Anhalt machen, aber damit auch um ganz Ostdeutschland. Und statt Abschottung, wie man es bei der AfD will, eben raus aus dem Euro, raus aus der EU, brauche es, so heißt es, offene Märkte. Internationale Fachkräfte würden benötigt. Nur mal eine Zahl. Rund 16% der Beschäftigten, beispielsweise im Handwerk, haben einen ausländischen Pass. Ohne diese Fachkräfte könnten die Handwerksbetriebe einpacken. Also man ist auf die ausländischen Fachkräfte und Arbeitskräfte gerade im Osten besonders angewiesen und das ja unter demografischem Wandel leidet. Aber ob die jetzt kommen, da gibt es eben die Bedenken. Und bei den Zukunftsmärkten, wie bei der Ansiedlung von Start-ups, ist Offenheit, Vielfalt und Internationalität gefragt. Und mit der AfD hat man da so seine Bedenken.
Was sind denn die konkreten Erwartungen der Unternehmerinnen und Unternehmer, die heute beim Unternehmertag gestellt werden?
Ja, man fordert Bürokratieabbau, fordert einen Industriestrompreis für den Mittelstand, also sogar einen Mittelstandsstrompreis, um mehr unternehmerischen Handlungsspielraum zu haben, um mal nur zwei Beispiele zu nennen. In bessere Verwaltung, weniger Staat, so nennen die Unternehmer die Formel. Und im Vorfeld des Unternehmertags wurde von der Interessensgemeinschaft der Unternehmerverbände Ostdeutschlands und Berlin eine Studie zur Situation der ostdeutschen Wirtschaft veröffentlicht. Befragt wurden da 138 Unternehmer aus ostdeutschen Ländern. Dort wird von 83% die Idee von Ostdeutschland als Erprobungsregion unterstützt. Gemeint sind damit räumlich begrenzte Regionen, die in einem zeitlich begrenzten Zeitraum mit günstigen Regeln für die Unternehmen ausgestattet werden. Anders als das Konzept der AfD, das hat man vielleicht auch gehört, dass eben für ganz Ostdeutschland auf einen unbegrenzten Zeitraum bessere, günstige Wirtschaftsbedingungen will. Einen Sonderförderraum hat man es ja genannt. Und diese Erprobungsräume sind eigentlich auf einen Zeitraum begrenzt von 5 bis 10 Jahren. Das ist die andere Idee. Und die Idee dahinter, man will damit eben einen Perspektivwechsel. Ostdeutschland soll nicht länger als Fördergebiet, als Problemfall gesehen werden, sondern als Chancenraum, wie es heißt, eben ein Realisierungsraum. Also André Fritsche von der Industrie- und Handelskammer Cottbus sagt noch, die ostdeutsche Wirtschaft brauche einen Zukunftsgeist, eben anders als die AfD, die setze auf ein Gestern.
Ja, das waren Einschätzungen von unserem Kollegen Christoph Richter, der heute beim Ostdeutschen Unternehmertag in Potsdam vor Ort ist und seine Einschätzungen und Eindrücke von diesem Tag mit uns geteilt hat. Damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. Auch in den Kommentarspalten, in den Tageszeitungen, da ist der Ausgang der Wahl in Sachsen-Anhalt weiter ein großes Thema. Es wird diskutiert, wie sich das auf die Wirtschaft auswirkt, und wir hören dazu jetzt vertiefend mehr.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt. Für die größten Herausforderungen am Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt hat die AfD keine Lösung. Dem demografischen Wandel, der in dem Bundesland mit dem höchsten Durchschnittsalter in Deutschland in vollem Gang ist, setzt sie die Hoffnung auf patriotische Rückkehrer aus dem Ausland entgegen. Parallel dazu macht sie Stimmung gegen kulturfremde Fachkräfte. Dem Arbeitsmarkt und der Attraktivität des Standorts für Investoren hilft beides nicht weiter. Dabei braucht Sachsen-Anhalt dringend Zuwanderung und die Neuansiedlung von Unternehmen, um auf einen Wachstumspfad zurückzukehren. Die Börsenzeitung spricht von einer Vertrauenskrise und bemüht einen historischen Vergleich. Ein System verliert seine Legitimität an seiner Funktionsfähigkeit. Die DDR wurde von einer wachsenden Zahl ihrer Bürger als dysfunktional wahrgenommen, lange bevor sie es formal war. Heute sehen 6 von 10 Wahlberechtigten in Sachsen-Anhalt ihr Bundesland eher schlecht auf die Zukunft vorbereitet. Erstmals in einem Flächenland fällt die Bewertung aller parlamentarischen Kräfte negativ aus. Regierung wie Opposition. Vertrauen in den Staat entsteht nicht intuitiv, sondern wenn dieser Aufgaben abgibt. Im Volkswagenwerk in Osnabrück sollen künftig keine Autos, sondern Luftverteidigungssysteme gebaut werden. Das Land Niedersachsen, der VW-Konzern, der israelische Rafael-Rüstungskonzern und der Investor Aurelius Capital schlossen eine entsprechende Vereinbarung. Die Stuttgarter Zeitung spricht von einer guten Nachricht für die 1800 VW-Beschäftigten, von denen 1400 übernommen werden sollen. Mehr Hoffnung auf eine Weiterbeschäftigung darf sich jetzt auch die von einer Schließung bedrohte VW-Belegschaft an den Standorten Emden, Hannover und Zwickau machen, sowie im Audi-Werk Neckarsulm, wo die Produktion 2034 auslaufen soll. Denn die Verteidigungsindustrie wird zu einer immer wichtigeren Branche und ist auf dem Weg, in Deutschland eine Schlüsselrolle zu übernehmen. Die Neue Osnabrücker Zeitung konstatiert: Es ist der 2. große Staatseinstieg, den Ministerpräsident Olaf Lies verhandelt hat. Nach der Papenburger Meierwerft bewahrt eine Landesbeteiligung voraussichtlich auch das Osnabrücker VW-Werk vor dem Aus. Als Großaktionär Qatar sein Veto gegen die Übernahme durch den Rüstungskonzern Rafael einlegte, bewies Lies Mut zu einem ungewöhnlichen Konzept. Ein Werk in Staatshand, das Rüstungsfirmen mieten können. Seine Beamten fanden im Investor Aurelius dafür den passenden Partner. Gesichert ist damit in Osnabrück noch nichts. Aber immerhin ist nun klar, wohin die Reise gehen soll.
Damit endet die Wirtschaftspresse und auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten geht's im Programm gleich weiter mit der Sendung Deutschland heute. Da blicken wir auch nochmal nach Sachsen-Anhalt. Ein Thema ist aber auch das Niedrigwasser an der Weser. Ich bin Katja Scherer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen schönen Nachmittag.